Ich wechsle die Fronten sozusagen. Auch von meiner Seite vielen Dank an den Professor Leodold für die Organisation dieses Abends. Wir haben mehrere Möglichkeiten, in den Knochenstoffwechsel einzugreifen, und wir wissen, dass der Knochen wie jedes andere Gewebe ein Organ ist, das einem ständigen Umbau unterliegt und ein ständiger Knochenabbau sich mit einer Knochenneubildung die Waage hält. Und solange dieser ganze Umbauprozess in der Homöostase sich befindet, ist es kein Problem. Gerät es aus dem Gleichgewicht und wird die Bilanz negativ, dann schlittert der Knochen in die Osteoporose. Und die Therapieansätze demnach sind natürlich auf der einen Seite im Bereich der Osteoklasten hier antiresorptiv, also den Knochenabbau zu hemmen, und auf der anderen Seite durch Stimulation der Osteoblasten eine Knochenanabole-Wirkung hervorzurufen. Die antiresorptiven Therapiemöglichkeiten sind sehr breit. Allen bekannt sind die Bisphosphonate. Vor Jahrzehnten schon wurde das Etidronat, das Didronel, auf den Markt gebracht, das mittlerweile aufgrund der Frakturdaten aber wieder vom Markt genommen wurde oder nicht mehr diesen Stellenwert hat. Die anderen, Alendronat, Risedronat, auch schon lange bekannt, mehr als 10 Jahre Erfahrung. Das Bonviva kürzlich zugelassen und kürzlich auch in einer Publikation im New England Journal of Medicine schöne Daten gezeigt für das Zometa, das aber in dieser Indikation in Österreich noch nicht zugelassen ist. Calcitonin wirkt antiresorptiv, die selektiven Östrogenrezeptormodulatoren wirken antiresorptiv und die Hormonersatztherapie vorwiegend, aber wie der Kollege vor mir schon gesagt hat, haben diese auch eine anabole Wirkung. Ein ganz interessantes Medikament hinsichtlich des Knochenstoffwechsels und der Modulation dieses ist das Parathormon. Jeder weiß, wenn es unter physiologischen Bedingungen zu einer Überproduktion des Parathormons kommt, bei einem Hyperparathyroidismus, sei es primär oder sekundärer Natur, kommt es zu einem Knochenverlust, zu einer Osteomalazie und zu Frakturen. Interessanterweise, wenn aber dieses Parathormon pulsatil gegeben wird, hat es eine ganz andere Wirkung auf den Knochen. Es scheint ihn zu stärken. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Parathormon in seiner vollen Länge mit seinen 84 Aminosäuren zu verabreichen, oder, es wurde von der Firma Lilly entwickelt, ein Präparat namens Teriparatide, das nur die ersten 34 Aminosäuren dieses Hormons besitzt. Und das wird in einer täglichen Gabe von 20 Mikrogramm dosiert. Die Studien, die sozusagen dazu geführt haben, dass dieses Medikament zugelassen und auf den Markt gekommen ist, liegen schon lange zurück. Sie waren 2001 und 2002 in renommierten Journalen publiziert. Ich will Sie mit diesen Daten nicht hier lange quälen, weil die wurden in den letzten Jahren sicher mehrmals wiedergegeben. Nur noch, um hier einen Eindruck zu schaffen, die obere Studie hat gezeigt, dass unter einer fast zweijährigen Therapie das Risiko für neue vertebrale Frakturen unter Parathormon um 60-80% gesenkt wurde, und in der unteren Studie wurde das für nicht vertebrale Frakturen gezeigt, dass es auch hier zu einer Risikoreduktion um 70% kommt. Nun, in welcher Indikation ist nun Teriparatide auf den Markt und in Österreich zugelassen? Es ist nur in der Indikation einer progredienten Osteoporose trotz adäquat geführter und mehr als 2 Jahre dauernder Antiresorptherapie, wenn unter dieser Antiresorptherapie Wirbelkörperfrakturen auftreten. Also im Prinzip muss man sagen, eigentlich nur bei der manifesten Osteoporose und wenn diese vorher schon entsprechend mit den Bisphosphonaten behandelt worden ist. Es gibt eine kleine Einschränkung, die kommt, wird nachher noch näher darauf eingehen, vom Hersteller auch teilweise, dass die maximale Therapiedauer 18 Monate betragen soll. Warum ist das so? Es ist interessant, wenn man sich sozusagen den Knochenstoffwechsel unter einer Therapie mit Parathormon ansieht, so sieht man, und dieser Zeiger geht nicht so, wie es mir versprochen wurde, obwohl ich es ganz locker aus dem Handgelenk schaffe, man sieht sozusagen unter Therapiebeginn mit dem Parathormon, dass der rosa Kurve folgend zunächst einmal die Bone Formation Markers, also jene Marker, die Knochenneubildung reflektieren, ansteigen und es zu einer Stimulation der Osteoblasten kommt und diese dann entsprechend Knochen neu bilden, der Knochen stärker wird, die Dichte steigt, das Frakturrisiko sinkt. Nach 6-12 Monaten kommt aber durch dieses Parathormon auch eine Stimulation der Osteoklasten zustande und es beginnen langsam auch die Resorptionsmarker zu steigen, also als Ausdruck, dass auch hier ein gewisser Knochenabbau beginnt. Und so sozusagen in diesem Zeitraum 1 bis 1,5 Jahre beginnt diese Knochenresorption, diesen positiven Effekt auch wieder aufzuheben. Und daher macht eine längerfristige Therapie mit dem Parathormon über 1,5 oder 2 Jahre hinaus wahrscheinlich keinen Sinn. Und deswegen ist die Indikation auch mit dieser Zeitdauer limitiert. Und in weiterer Folge würde es wahrscheinlich unter dieser Therapie wieder zu einem Knochenverlust kommen. Und das will man ja auch nicht. Dieses Bild, und man muss es jetzt sozusagen von rechts nach links lesen, zeigt die Phase nach Beendigung einer Therapie mit Parathormon. Wie Sie sehen, hat die rosa Kurve dann zu diesem Zeitpunkt schon abgenommen, die Knochenneubildung ist langsam zurückgegangen und die schwarze Fläche ist sozusagen dann entsteht dadurch, dass ja dann nach einem gewissen Zeitraum von 1,5, 2 Jahren die Osteoklasten stimuliert sind, beginnt der Knochenabbau zu überwiegen und würde man hier nicht intervenieren, dann würde, wie die weiße Linie zeigt, die Knochendichte wieder abnehmen. Wenn man aber nun im Anschluss an diese Parathormontherapie diesen Knochenabbau durch eine antiresorptive Therapie hemmt, dann überwiegt wieder noch der positive Effekt der Knochenneubildung und wie die weiße Kurve dann auf der linken Hälfte zeigt, ist damit die Knochendichte noch weiter anzuheben und der Level der Knochendichte zu halten. Also aus diesem physiologischen Effekt des Parathormons ergibt sich die Konsequenz, dass man einer Parathormontherapie eine antiresorptive Therapie anschließen soll. Nun, ich habe Ihnen schon gesagt, Parathormon ist eigentlich nur zugelassen für die postmenopausale Osteoporose und diese manifest. Ein weiteres großes Problem in der Medizin ist durch den weiten verbreiteten Einsatz von Glukokortikoiden die steroidinduzierte Osteoporose, nicht mehr bei uns in der Rheumatologie. Es gibt viele andere Fächer, wo Steroide unverzichtbar sind. Und für die Steroidosteoporose sind derzeit natürlich nur die beiden Bisphosphonate Alendronat und Risedronat zugelassen in Österreich. Kürzlich, und deswegen zeige ich es Ihnen, weil es eine ganz neue Studie ist, die erst heuer im New England Journal erschienen ist, das Parathormon hat auch einen protektiven Effekt bei der Steroid-Osteoporose und wurde hier in dieser Studie sogar mit dem Alendronat verglichen und hat hier, was die vertebralen Frakturen betrifft, bitte, eine signifikante Überlegenheit hinsichtlich der nonvertebralen Frakturen, also Schenkelhals und andere Lokalisationen, war es aber dem Alendronat, sagen wir mal, gleichwertig. Der Unterschied hat keine statistische Signifikanz erreicht. Hier herüben sehen Sie noch, wie in dieser Studie unter Parathormon die Knochendichte auch zugenommen hat. Der Zuwachs der Knochendichte war dem Alendronat signifikant überlegen. Eine zweite Möglichkeit, den Knochenstoffwechsel zu beeinflussen, ist das Strontium. Strontium ist ein Metall sozusagen, ein Element, das wie das Calcium im Periodensystem in derselben Reihe steht und zweiwertig ist und sozusagen dem Calcium sehr ähnliche Eigenschaften besitzt. Und um es in den Körper gelangen zu lassen, um es verabreichen zu können, wird es als Strontiumranulat sozusagen eingenommen, in dieser chemischen Strukturformel hier dargestellt. Und dieses Strontium hat interessante Effekte ebenso auf den Knochenstoffwechsel. In einer sehr schönen und in einem renommierten Journal publizierten In-vitro-Arbeit konnte gezeigt werden, dass das Strontiumranulat hier auf der linken Abbildung zu sehen, dosisabhängig die Knochenneubildung, die Bildung von Osteoblasten, also jenen Zellen, die den Knochen bilden, stimuliert. Und hier rechts auf der Seite sehen Sie molekularbiologische Untersuchungen, eine PCR, die Ihnen zeigt, dass auch diese Moleküle, die sozusagen der Ausdruck der Knochenneubildung sind, ebenso hinaufreguliert werden. Das ist sozusagen die alkalische Phosphatase und das OCN steht zum Beispiel für das Osteokalzin, Enzyme, die man ja auch im Blut messen kann und Ausdruck einer Knochenneubildung sind. Also Strontium stimuliert in vitro die Osteoblasten. Und weiters konnte in dieser Arbeit schön gezeigt werden, dass andererseits am anderen Schenkel sozusagen dieses zweigleisigen Systems Strontium die Bildung von Osteoklasten hemmt. In dieser Studie wurden sozusagen Osteoklasten in vitro generiert und auch hier wieder eine dosisabhängige Hemmung der Osteoklasten-Neubildung. Und dann, um es ein bisschen zu visualisieren von diesen Grafiken, gibt es noch eine schöne Studie, die in Mäusen gezeigt hat, dass durch die Gabe von Strontium der Knochen wirklich an Masse zunimmt und wirklich fester wird. Oben sehen Sie sozusagen die mechanische Festigkeit, die mit sehr, wenn man das Paper liest, sehr interessanten mechanischen Modellen untersucht worden ist. Und unten sehen Sie Mikro-CT-Aufnahmen des Mäuseknochen von C10, ganz links die Kontrolle und dosisabhängig rechts, ich glaube, da braucht man nicht näher erklären, für jeden eindeutig zu sehen, die Zunahme dieses trabekulären Knochens und die Festigkeit steigen unter der Strontium-Einnahme. Und zurück zu den klinischen Studien, die natürlich immer gefordert sind. Für das Strontium-Ranelat existieren auch zwei große Studien, die sogenannte SOTE-Studie aus dem New England Journal of Medicine im Jahr 2004 erschienen, die eine Risikoreduktion für vertebrale Frakturen unter Strontium zeigt gegenüber Placebo. Nach einem Jahr wurde eine Risikoreduktion von fast 50% festgestellt und immerhin nach 3 Jahren eine Risikoreduktion für neue vertebrale Frakturen um 40%. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie die densitometrischen Gewinne an Knochendichte und das Strontium im Bereich der Lendenwirbelsäule um ca. 14,4% und im Bereich des Schenkelhalses hat über 3 Jahre die Knochendichte um rund 8% zugenommen, damit Sie einen Eindruck über den Gewinn unter dieser Therapie hatten. Und die zweite große Studie ist die sogenannte Tropos-Studie. Hier sehen Sie die Knochendichte im Bereich des Schenkelhalses, auch hier in einer Größenordnung von 8,2%. Und die Tropos-Studie hat mehrere Frakturlokalisationen untersucht. Und die nicht-vertebralen Frakturen sind deutlich zurückgegangen. Und insbesondere wurde auch das Risiko der Hüftfrakturen, die ein sehr hohes Mortalitätsrisiko ja auch darstellen, auf sozusagen 64% gesenkt. Protelos ist jetzt zugelassen in Österreich zur Behandlung der postmenopausalen Osteoporose, also letztlich nur für Frauen. Das heißt, ein T-Score von kleiner als -2,5 sollte das richtigerweise heißen, oder darunter, wenn eine osteoporotische Fraktur vorliegt, weil es ist dann ja definitionsgemäß eine manifeste Osteoporose ist. Und, das ist die Einschränkung in der Zulassung, es muss eine Bisphosphonat-Unverträglichkeit oder Kontraindikation bestehen. Und diese Indikation ist sozusagen näher beschrieben, wenn Sie Patienten haben, die Schluckbeschwerden haben, also aus diesem Grund kein Bisphosphonat schlucken können, Sodbrennen, Refluxerkrankungen, Schmerzen und Übelkeit beim Schlucken, die Achalasie, oder wenn Patienten, weil es ja die Einnahmevorschrift bei den Bisphosphonaten so ist, nicht länger als 30 Minuten sitzen oder stehen können und daher eine Einnahme von oralen Bisphosphonaten nicht günstig ist. Es gibt zwei Dinge, auf die man achten muss bei einer Therapie mit Strontium. Das ist auf der einen Seite ähnlich wie bei den Hormonpräparaten ein erhöhtes thromboembolisches Risiko, also auch diese Patienten mit einer Anamnese scheiden hier aus. Und bei einer höhergradigen Nierenfunktionseinschränkung, Kreatinin-Clearance unter 30, sollte es auch nicht unbedingt gegeben werden. Der Kollege Keinberg hat es schon angeschnitten. Es gibt laut Literatur ungefähr 20-25% der osteoporotischen Frakturen treten bei Patienten auf, die einen T-Score haben, der in den osteopenischen oder sogar normalen Bereich fällt. Es gibt auch Fachgesellschaften wie die Amerikaner, die schon die Therapie bei einem T-Score von -2,0, also definitionsgemäß noch Osteopenie, empfehlen. Es gab einen kürzlich, und das ist gerade ein bisschen mehr als eine Woche alt, eine Publikation, wo sozusagen jene Subgruppen in der SOTI- und Tropos-Studie und das Strontium analysiert worden sind, die eine Osteopenie nach ihrem Dichtewert hatten. Und auch hier wurde bei den osteopenischen Patienten die Inzidenz der neuen vertebralen Frakturen gegenüber dem Placebo deutlich gesenkt von 19,3 auf 10,2 Prozent. Also Sie können nach der Evidenzlage auch durchaus schon osteopenische Patienten mit dieser Substanz evidenzbasiert behandeln, wenn Sie den Kostenträger davon überzeugen, dass er es auch bewilligt. Fassen wir zusammen. Parathormon, hier falsch geschrieben, wirkt vorwiegend knochenanabol, hat aber verzögert einen dualen Effekt und im Anschluss an eine Parathormontherapie sollte immer eine antirezeptive Therapie erfolgen. Indikation für Parathormon, progrediente manifeste Osteoporose bei Therapieversagen nach 2 Jahren. Strontium hat einen doppelten Effekt, wirkt antirezeptiv und anabol und ist derzeit nur zugelassen für die postmenopausale Osteoporose bei Unverträglichkeit von Bisphosphonaten. Und wer diese Präsentation auch haben möchte, braucht mir nur eine E-Mail schreiben, dann kann ich sie ihm gern zur Verfügung stellen. Danke vielmals.